Ja, Robert hat schon gesagt, was für, oder ich hatte es ja auch schon geschrieben, Matthäus 24, aber wir steigen ein bisschen langsamer ein. Thema Endzeit, ein beliebtes Thema, ein Thema, über das man wunderbar streiten kann, aber nicht muss. Und wir machen das natürlich nicht. Nein, wir wissen, dass es verschiedene Meinungen gibt, aber auch in unserer Umgebung, in unserer Welt, in der wir leben, liebt man dieses Wort. Das ist euch vielleicht auch die letzte Zeit aufgefallen. Ich habe hier ein paar Schlagzeilen. Ein paar Schlagzeilen mitgebracht. Geheimdienste, das ist ja schon mal, also geheim ist immer gut, so. Geheimdienste warnen Christen, bereitet euch jetzt auf die Endzeit vor. Und das ist dann ein ganzes YouTube-Video, das man dazu anschauen kann. Das sind alles Titel von YouTube-Video. Aber da habe ich schon gedacht, okay, natürlich geht es um Klickzahlen, das merkt man auch an den Titeln. Ja. Also ich sage nicht, dass das alles wahr ist, was jetzt hier kommt. Ja. Ob das die Geheimdienste jemals gesagt haben, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass das, fand ich habe nur eingegeben Endzeit und habe es mal so drüber gelesen, gar nicht viel, und habe gedacht, das ist schon Endzeit pur, wenn alles den Bach runtergeht. Ja, also das muss man doch direkt, ich habe es nicht angeschaut. Ich habe nur den Titel gelesen und habe gedacht, nee, Freunde, dann das hier. Das wäre was, wenn man keine Zeit hat. Ja? Geheimnis der Offenbarung gelüftet. Ja? Die Offenbarung entschlüsselt in 30 Sekunden. Es ist nicht wert, dass man es anklickt, weil das kann nicht wahr sein. Es kann nicht wahr sein. Ja? Selbst wenn man schnell liest, braucht man mehr als eine Stunde. Wenn man sehr schnell liest, kann man die Offenbarung wahrscheinlich auch in einer Stunde lesen. Aber in 30 Sekunden entschlüsselt. Ich dachte, greift ja an den Kopf. Aber es ist interessant, was man alles findet. Wie läuft der Dritte Weltkrieg gemäß der biblischen Prophetie ab? Spannende Überschrift. Ja, ob es dann wirklich so wird? Ja, wir werden sehen oder auch nicht sehen. Wir wissen ja noch nicht mal, ob das mit dem Dritten Weltkrieg so wirklich so wird, wie viele das denken. Aber spannend. Dann Trumps neue Statue, Endzeit. Endzeitwetten auf Jesu Wiederkunft im Jahr 2027. Das empfehle ich übrigens nicht. Nicht auf Jesu Wiederkunft wetten. Aber das alles wird empfohlen. Ja, das Mahlzeichen wird zur Massenware. Das ist sowieso. Ja, hat Elon Musk die Endzeit eingeläutet? Nein, hat er nicht. Ja. Denn er ist und bleibt ein sterblicher Mensch. Er läutet da gar nichts ein, aber das sind Titel. Da merkt man aber, wie das ja, ist Peter Thiel der Antichrist. Das ist jetzt auch ganz neu. Da gibt es mehrere von, ja, mit unterschiedlichen Titeln. Erfüllt sich jetzt Daniels Prophezeiung, der Irankrieg läutet die Endzeit ein. Nein, auch der Irankrieg läutet nicht die Endzeit ein. Also es gibt mehr Videos, wie ihr die nächsten 17 Wochen schauen könnt, und nicht alles ist wahr. Da mag viel Wahres drin sein, ich habe die nicht angeschaut. Ich habe das mit dem Peter Thiel, da habe ich ein Stück reingeschaut, und spannend, dass der Mensch, das ist so einer, der im Hintergrund viele Strippen zieht in USA, der stammt aus Deutschland, hat aber an verschiedenen Stellen der Welt gelebt, und dass der im Moment viel von Armageddon oder Armageddon redet, alles etwas spooky. Ja. Das ist mal so mein Titel, aber wir schauen uns nicht diese Videos an, sondern wir schauen uns Matthäus 24 an, weil wir wissen, das ist Wahrheit, auch wenn wir nicht alles verstehen. Manche von euch haben auf meine Empfehlung in der Woche haben das durchgelesen, und wenn ihr jetzt nachher bei der Predigt nicht ganz meiner Meinung seid, dürft ihr mir das hinterher gerne sagen. Wenn es ganz schlimm wird, wenn ich mich unbiblisch bewege, dann auch zwischendurch gerne. Das halten wir schon gut aus. Ja. Dann noch eine Vorbemerkung. Interessant ist, ich habe natürlich ein bisschen rumgeforscht, in den ersten Jahrhunderten, was wir wissen, hat Matthäus 24 und die anderen Endzeitreden in Markus 13, in Lukas 21 und auch die Offenbarung nicht für Spaltungen in der Christenheit gesorgt. In den ersten Jahrhunderten war das kein Spaltungsthema. Da gab es Streit darüber, ob Jesus ganz Mensch und ganz Gott zugleich sein konnte. Da hatten die, das ist ja auch nicht zu denken. Ja, das, da gab es. Aber in den letzten Jahrhunderten, interessanterweise von uns jetzt aus gesehen, da gab es und gibt es Meinungsverschiedenheiten über dieses Endzeitthema, ja, wann die Entrückung sein wird. Vor der großen Trübsal, in der großen Trübsal, nach der großen Trübsal. Gibt es überhaupt eine fassbare, berechenbare große Trübsal? Dann gibt es diese 1000 Jahre wirklich, ist das symbolisch oder nicht? Über all das kann man sich so streiten, dass man neue Gemeinden gründet. Muss man aber nicht. Man kann das eben auch sein lassen, weil das Interessante, und die Liste habe ich euch jetzt erspart, ist, es gibt wirklich eine solche Liste von alter Zeit, 3. Jahrhundert bis ins späte Mittelalter, wo alles schon mal Theorien für eine Zeit lang so sicher waren und doch nicht eingetroffen sind. Ja, das ist, wir sind ja schon, ja, wir haben das Jahr 2026, wenn Jesus, unser Herr, 30 nach Christus gekreuzigt wurde oder 33, dann steuern wir wirklich auf satte 2000 Jahre Gemeindegeschichte zu. Niemand hätte am Anfang gedacht, dass das so lang dauert. Und wir staunen auch. Aber jetzt steigen wir ein in den Text. Und da zwar mit diesen drei Fragen. Der Text hat ja einen Zusammenhang, der steht ja nicht losgelöst, auch nicht das Einzige, was Jesus zur Endzeit sagt. Er hat vorher im Matthäus-Evangelium schon Verschiedenes gesagt. Ja. Aber jetzt so ein kurzer Einblick, was geschah zuletzt, was fragen die Jünger und was ist dann die lange Antwort von Jesus? Was geschah zuletzt? Als Jesus den Tempel verließ, so haben wir es gelesen, ist es zu lesen im Vers 1. Wer noch einen Rückblick gewagt hat in Kapitel 23, da hat Jesus im Tempel den über die Schriftgelehrten und Pharisäer eine ganz harte Rede, ja, wo er 7-mal ein Wehe, Wehe ausspricht, wo er 7-mal sagt, das, was ihr tut, das ist also Gerichtsbotschaft, das ist sicher falsch. Und dann am Schluss hat er gesagt, eben über Jerusalem, du tötest die Propheten, steinigst die Boten, die zu dir geschickt werden. Wie oft wollte ich deine Kinder sammeln, wie eine Henne ihre Küken unter die Flügel nimmt, doch ihr habt nicht gewollt. Seht, euer Haus wird verwüstet und verlassen sein, denn ich sage euch, von jetzt an werdet ihr mich nicht mehr sehen, bis ihr ruft, gepriesen sei er, der kommt im Namen des Herrn. Ja, hier macht Jesus schon eine ganz weite Tür auf und nicht mal er selbst weiß die genaue Zeitspanne, aber er sagt, ich habe Jerusalem zu mir und durch mich zu Gott hin sammeln wollen. Jerusalem hat nicht gewollt. Jerusalem wird das Gericht erfahren und es wird aber auch wieder eine Annahme geben, eine Versöhnung zwischen Gott, dem Vater und Jesus und Jerusalem. Und ja, das ist die Spanne, die kann man letztlich damit beschreiben, das erste Kommen von Jesus mit dann Kreuzigung, Auferstehung, Himmelfahrt, Pfingsten und dann das zweite Kommen, was noch aussteht, wo wir nicht wissen wann. Das waren so die letzten Worte und dann hat Jesus den Tempel verlassen. Und er wollte weggehen, dann kommen seine Jünger und anscheinend, mir kommt das so vor, das ist jetzt rein mein Empfinden, wollten die Jünger ein bisschen versöhnen. Ja? Jesus hat harte Gerichtsworte gesprochen zu den Pharisäern, zu den Schriftgelehrten, über Jerusalem und den Tempel und dann sagen die Jünger, ist das nicht ein großartiger Bau? Ja, die scheinen das nicht ganz, sie wollen nicht, dass der Tempel zerstört ist. warum auch. Das ist ja wieder das, was sie denken. Aber Jesus hat das gesagt und dann, ihr bewundert das alles, sagt Jesus. Ich versichere euch, also er sagt es nochmal, hier wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Es wird alles zerstört werden. Und dann merken die Jünger, das ist jetzt nicht nur, Jesus war nicht einfach impulsiv in der Aussage mit den Schriftgelehrten, sondern er betont das nochmal auch in dem ruhigeren Gespräch mit seinen Jüngern. Es wird Gericht über ihn, für uns ist das einfach, im Rückblick ist das ja einfach, aber die wussten ja noch nicht, was auf sie zukommt. Ja. Und dann haben die Jünger eine hochinteressante Frage. Und schon hier unterscheiden sich die Ausleger. Ist das eine Frage, sind das zwei Fragen oder drei Fragen? Und je nachdem, wie man das versteht, so legt man dann auch den weiteren Text aus. Ich denke, es ist eine Frage mit mehreren Ebenen, die dann auch unterschiedliche Zeiten anspricht. Später dann, also Jesus hat dann den Tempel verlassen, sie gehen durch das Kidron-Tal hindurch auf die andere Seite Ölberg und am Ölberg setzen sie sich dann hin mit Jesus, mit seinen Jüngern und dann sind sie allein und dann fragen die Jünger, wann wird das sein? Das ist doch auch unsere Frage. Das ist auch die Frage, die man ständig in irgendwelchen Auslegungen, in irgendwelchen Vorträgen, wann, ja, hat Elon Musk die Endzeit eingeläutet? Wann wird das sein? Ja? Das haben die Jünger schon. Wann wird das alles geschehen? Gibt es ein Zeichen, an dem wir deine Wiederkehr oder Ankunft und das Ende der Welt erkennen können? Für die Jünger war recht klar, wenn Jerusalem nochmal untergeht, ist ja schon mal passiert unter Nebukadnezar, 587 vor Christus, wenn Jerusalem nochmal untergeht und der Tempel zerstört wird, dann ist Ende der Welt. Das war ihr Denken. Und so sind wir Menschen. Ja. Mein Großvater, väterlicherseits, ist 1906 geboren und 1914 begann der Erste Weltkrieg. Und da war er noch in der Volksschule. Und durch irgendwas brannte die Schule nieder im Dorf. Jetzt war der Horizont von meinem Großvater ja nicht global, sondern das kleine Dorf, in dem er und ein bisschen drumherum. Und dann haben sie gedacht, jetzt ist aus. Ja? Weltkrieg und die Schule brennt ab, jetzt ist aus. Die Schule hat natürlich kein Verhältnis zum Weltkrieg. Ja? Das war schon schlimm. Aber wir wissen heute, es ging weiter. Für die Jünger war klar, und das war ihr Denken, wenn Jerusalem und der Tempel zerstört wird und Jesus sagt, kein Stein bleibt auf dem anderen, das muss das Ende der Welt sein. Das ist eins. Und was antwortet Jesus? Und dann immer die Frage dahinter, was bezieht sich in der Antwort auf welchen Teil der Frage? Denn wir wissen natürlich, dass aus unserer Sicht ist das völlig klar, das Ende der Welt und der Untergang Jerusalems ist nicht dasselbe. Wir leben noch auf der gleichen Welt. Sie dreht sich immer noch weiter. Jerusalem ist 70 nach Christus zerstört worden von den Römern. Jerusalem ist aber auch wieder aufgebaut worden. Jerusalem ist nochmal zerstört worden, nicht ganz so gründlich. Aber es ist noch viel mehr in Jerusalem passiert. Und Jerusalem ist wieder bewohnt. Man kann es wieder besuchen. Es ist wieder da. Und das Ende der Welt hat noch nicht stattgefunden. Das Erste, was Jesus sagt, und das habe ich bewusst fett geschrieben, seht zu, dass euch niemand verführt. Jesus wechselt sofort weg von den Steinen hin auf die geistliche Ebene. Ihr lieben Jünger, schaut, ja, konzentriert euch darauf, dass ihr nicht von mir, von dem Glauben an mich, wegverführt werdet. Denn es werden viele, viele werden kommen und sie werden sagen, ich bin Christus. Und sie werden viele verführen. Das ist jetzt bei uns gerade nicht so ein Thema. Also in Österreich wüsste ich im Moment nicht, dass irgendjemand herumläuft und sich als Christus ausgibt. Aber wenn man in einschlägigen Büchern die Liste liest, die es schon gab, und den Tausende von Menschen hinterhergelaufen sind, weil sie dachten, das ist Christus. Noch in den 1990er Jahren ist ein unter den Juden berühmter Lehrer gestorben, der von sich gesagt hat, irgendwann er wäre der Christus, und noch bei seiner Beerdigung haben viele gedacht, er ist es. Ja, also das hatte es wirklich viele, Jesus hat das angekündigt, und man weiß gar nicht alle, aber es gibt lange Listen davon, wo man staunt, quer durch die Jahrhunderte, ja, und manche heute auf der anderen Seite vom Teich denken ja auch oder dachten zwischendurch, dass ihr Chef irgendwie so eine Art Messias ist. Andere denken eher, ja, da polarisiert sich die Welt. Aber Jesus sagt, viele werden kommen und werden sagen, ich bin der Christus, werden viele verführen. Und wir sollen aufpassen, dass uns niemand verführt. Wie können wir? Wenn wir anschauen, wie Jesus war und passt der Charakter dazu. Ja, passt das, was er sagt, zu dem, was das Wort Gottes sagt. Und dann gibt es später noch eindeutige Hinweise, wer der Christus ist und wie er kommt. Dann sagt Jesus Kriege und Kriegsgerüchte. Wenn wir jetzt uns hineindenken, erstes Jahrhundert, war das nicht neu. Kriege hatten die vorher auch. Hatten sie eigentlich, ich meine, jetzt war in Israel war gerade relative Ruhe, weil Rom so mächtig war. Ja. Und Rom hatte Israel, den Raum Israel, das ganze vordere Orient hatten sie erobert und deshalb war da Frieden. Aber am Rand des Römischen Reiches war immer wieder Krieg, denn Rom hat ja ständig erobert. Ja. Kriege und Kriegsgerüchte gab es vorher, gab es quer durch alle Jahrhunderte und gibt es auch weiter. Das ist kein neues Zeichen. Aber Jesus sagt, das wird weitergehen. Für die Jünger ist das wichtig, weil sie erwarteten ja, dass Jesus das Friedensreich jetzt aufrichtet. Und das Erste, was Jesus sagt, na, Kriege, Kriegsgeschehen wird weitergehen. Seht zu, erschreckt nicht, auch wenn das so ist, auch wenn es Kriege gibt. Ja? Erschreckt nicht. Das muss geschehen, sagt Jesus, das ist der Weltlauf, aber es ist noch nicht das Ende. Wir wissen, es ist noch nicht das Ende. Auch der Iran-Krieg läutet eben nicht die Endzeit ein. Die Endzeit ist längst eingeläutet. Die findet es schon die ganze Zeit. Wenn wir die maßgeblichen Bibelstellen anschauen, dann beginnt die eigentliche Endzeit mit dem Moment, wo Jesus die Erde verlassen hat, mit der Himmelfahrt. Das ist der, ja, er regiert im Himmel, er sitzt sich zur Rechten Gottes, da beginnt die Endzeit. Und sie endet mit seinem Wiederkommen auf die Erde. Das ist für uns natürlich kein Begriff, denn wir mögen, das ist ja so lang, das kann man ja gar nicht fassen. Ja, wir mögen so 7 Jahre und da kumuliert sich alles und bumm und fertig. Aber so ist nicht das, was wir lesen. Seht zu, erschreckt nicht, das muss geschehen. Das nächste, was Jesus antwortet, Völker erheben sich gegeneinander, Hungersnöte, Seuchen, Erdbeben. Das Thema Seuche haben wir in der Corona-Zeit ausgiebig betrachtet. Ja? Also wir hoffentlich nicht so stark. Aber dann war das Thema, Seuchen. Seuchen gibt es über all die Jahrhunderte. Seuchen gab es vorher, gab es während dem Römischen Reich, Hungersnöte gab es danach. Nach dem 30-jährigen Krieg wurden ganze Landstriche von Seuchen und Pest und sonst was dahingerafft. Ja, ihr wisst das. Das ist der Anfang der Wehen. Und diese Aussage, die sollte man sich merken. All diese Dinge sind der Anfang der Wehen. Jetzt ist das mit den Wehen ja so eine schwierige Sache. Ja. Wir haben selber keine Kinder bekommen, aber wir wissen von einigen, die Kinder bekommen haben. Und wir wissen, jemand lag 36 Stunden in Wehen. Und das ist eine zahre Partie. Ja. Also das war sehr, sehr, sehr mühsam. Und die Wehen kamen und die Wehen und was weiß ich. Und wer da ausführlicher darüber wissen will, wie das mit den Wehen ist, Daniela hat ja als in der Hebammenausbildung was ja damit zu tun. Ja. Und bei manchen kommt das ganz schnell. Eine Freundin von uns, die hat es nur bis in den Aufzug im Krankenhaus geschafft. Und eine andere hat es in Graz nicht mal bis zum Krankenhaus geschafft, sondern die waren noch morgens spazieren und es war eigentlich irgendwie noch nicht so weit. Und im Möbelhaus haben sie dann schon das Kind bekommen, ja, weil das gerade geöffnet hat und dann sind sie da rein und haben gesagt, können wir hier. Ja, also bei den Wehen weiß man nicht. Ja, und hier weiß man auch nicht. Das ist der Anfang der Wehen und es gibt dann ruhigere Zeiten. Wir erleben eine ruhigere Zeit, aber vor 90 Jahren war es nicht ruhig. Da war Europa in Schutt und Asche. Ja. Und die Wehen gehen weiter. Wenn man die Verse 9 bis 13 liest, da wird dann noch mehr aufgezählt. Ja. Bedrängnis wird, die Christenverfolgung wird zunehmen. Und wenn man das liest, auch darüber gibt es Aufzählungen. Schon im ersten Jahrhundert es gibt Aufzählungen, da sagt man, dass zwischen dem zweiten Jahrhundert, es hat sich ja dann das Christentum erst verbreitet und Aufzeichnungen gibt es, zwischen 200 und 300 nach Christus rechnet man, schätzt man, 400.000 Märtyrer. Ein Jahrhundert später geht man davon aus, 2,7 Millionen Märtyrer. Das sind erschreckende Zahlen, wenn man denkt, dass die Weltbevölkerung ja noch gar nicht so gigantisch groß war. Ja. Und die Bevölkerung der Christen auch nicht, aber sie ist trotzdem weiter gewachsen. Ja, diese Wehen, von denen Jesus hier spricht, gehen weiter. Viel Hass, viel Not, viel Verführung, ja, und Gesetzlosigkeit nimmt überhand. Und die Liebe wird in den meisten erkalten. Das ist so ein Satz, den man sich merkt. Und das ist auch so ein gefährlicher Satz. Wenn wir in die Welt schauen, dann hat man den Eindruck, das wird jetzt ist so viel Lieblosigkeit da, das ist jetzt. Aber das war im 30-jährigen Krieg auch schon. Oder im 100-jährigen Krieg. Oder im deutsch-französischen Krieg war auch lieblosig. Während der Nazi-Zeit. Es gibt diese Wehen, immer wieder. Und das ist für uns schwierig. Seht zu, dass euch niemand verführt. Ja. Und jetzt das Schöne, es kommen ja auch schöne Verse, ihr habt das wahrscheinlich gemerkt, Vers 14. Das ist der Anfang der Wehen, aber während diese Wehen geschehen, gleichzeitig, währenddessen steht in Vers 14, dieses Evangelium des Reiches wird gepredigt werden auf der ganzen Erde, auf dem ganzen Erdkreis, allen Nationen zum Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Also es geht nicht immer so weiter, irgendwann kommt das Ende und bis dahin wird das Evangelium auf der ganzen Welt gepredigt. Manche, die jetzt die letzte Phase vor der Jahrtausendwende mitbekommen haben, oder einige von uns, wir haben gemerkt, da gab es eine Bewegung, eine Missionsbewegung, die haben gesagt, wir schaffen das, was hier steht, bis Jahr 2000. Bis Jahr 2000 ist die ganze Erde erreicht. Ja. Und ein bisschen war auch der Gedanke, 2000 kommt vielleicht der Herr wieder, das hat man so im Hinterkopf nicht ganz so klar gemacht. Und da gab es enorme Anstrengungen und es ist auch unheimlich viel passiert. Viele Bibelübersetzungen wurden noch fertiggestellt und es ist wirklich viel passiert. Dann hat man gemerkt, okay, 2001, es geht weiter und dann hat man den Slogan erweitert, also wir erreichen die Welt bis 2000 und danach. Genau. Es war noch nicht fertig und menschlich gesehen, ja, es gibt kein Land auf der Welt, wo das Evangelium nicht hingekommen ist. Es gibt da und dort Stämme, die noch kein Wort Gottes haben. Da und dort Stämme, wo man noch nicht von erreicht sprechen kann. Und unsere Megastädte werden wieder so gottlos, dass sie neu zu erreichen sind. Und ansonsten leben die meisten Unerreichten in Indien. Das ist aktuell die Situation. Große Teile von Indien ist es auch schwierig, das zu durchdringen. Aber diese Verheißung steht. Und interessant ist, dass diese Verheißung auch am Ende des ersten Jahrhunderts schon erfüllt war. Ja. Die Apostel und Paulus hatten weite Strecken der damalig bewohnten Welt, der bekannten Welt, erreicht. Apostel Thomas war bis Indien. Erstaunlich. Dann wird das Ende kommen. Ja. Aber auch das lässt sich eben nicht so genau festlegen. Die Verse 15 bis 20, die überspringe ich jetzt im Wesentlichen. Ich deute sie auf diese Zeit des jüdischen Krieges, der mit 66 nach Christus begonnen hat, 70 nach Christus dann mit dem Fall der Zerstörung Jerusalems und vom Tempel gewaltsam beendet wurde, und es war eine furchtbare Notzeit. Die Verse 21 und 22, ich lese sie vor, denn dann wird große Bedrängnis sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Und wenn jene Tage nicht verkürzt würden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Drei spannende Sachen. Einmal ist dieser Begriff große Bedrängnis oder Luther übersetzte große Trübsal. Manche sagen, das ist theologisch ein Terminus technicus, das ist ein feststehender Begriff für eine bestimmte Zeit. Und daraus entsteht dann die Lehre der großen Trübsal und wie das sein muss. Andere sagen, nein, wenn wir durch das Neue Testament oder auch ins Alte Testament hineinschauen, sind damit unterschiedliche Zeiten beschrieben. Das ist kein feststehender Begriff für eine Zeit, sondern verschiedene Zeiten. Ich würde mich eben diesem zweiten Gedanken anschließen, weil ich kann, dafür ist das, was, wo dieser Begriff gebraucht wird, in der Offenbarung, bei Daniel oder auch hier, nicht klar, für mich nicht klar genug, dass ich davon eine große Trübsalslehre entwickeln würde. Soweit meine. Andere sind da ganz sicher. Und ich fand es interessant, ich habe natürlich auch ein bisschen reingehört, gelesen, ich habe was gehört von zwei, ich denke, die kennen sich ganz sicher und sind eigentlich aus einem theologischen Stall, aber über diese Stelle haben sie zwei so Auslegungen, völlig unterschiedlich, obwohl sie, fand ich interessant, die sind eigentlich sonst sehr ähnlich ihre Auslegung, aber hier, nein, jeder ist sich sicher, das ist so, und der andere sagt, na, das habe ich auch mal gedacht, aber diese Erkenntnis ist, also das ist anders. Ja. Deshalb, das bleibt spannend. Ich denke, es war damals zur Zeit, als Jerusalem vernichtet wurde. Ich denke, darauf bezieht sich Jesus, und die Zeit wurde verkürzt. Es ist heute individuell in manchen Ländern, in manchen auch nicht. Ich verstehe nicht, warum die Verfolgung in Nordkorea so lange dauert. Weiß ich nicht. Verstehe ich nicht. Und in anderen Ländern wurde sie beendet. Ja. Bei uns, denke ich, wenn die Verführung und die Sattheit noch viel länger geht, dann gibt es auch kaum noch Jesus-Nachfolger. Die Quote ist nicht prickelnd in Europa. Die geht zurück. Auch das ist geistlich gesehen eine große Trübsal. Nicht jetzt äußere Schwierigkeiten, aber eine Glaubenslosigkeit, die schlimm ist. Und ja, ich denke, in Zukunft, man wird sehen, oder wir werden es auch nicht sehen, Gott hat das in der Hand, und wichtig ist mir, um der Auserwählten willen. Gott hat die Auserwählten, die zu ihm gehören, im Blick, und er schaut darauf, dass sie gerettet werden. Das ist für mich eigentlich die wichtigste Aussage in diesen zwei Versen. Er wird nicht zulassen, dass sie keine Chance mehr haben. In Vers 24 ist nochmal von den Auserwählten, ja, da werden viele Christusse, viele falsche Propheten aufstehen, oder falsche Propheten, falsche Christusse, und werden große Zeichen tun und Wunder. Erleben wir im Moment noch nicht, aber das wird passieren. Es hat schon eine Menge Verführung gegeben. Und dann steht der Satz im Konjunktiv. Damit, das ist Ziel von diesen Falschen, ist, das Ziel ist, wenn es möglich wäre, die Auserwählten zu verführen. Rückschluss, es ist nicht möglich, weil Jesus seine Leute bewahrt. Wir sehen ja auch in Offenbarung die Versiegelung, es ist nicht möglich. Er bewahrt seine Leute. Gut, das ist die Ermutigung trotz vieler Schwierigkeiten. Wir kommen zum Schlussgedanke, ich mache nicht das ganze Kapitel, ja, es bleiben Verse übrig. Ja. Vers 29, und das ist jetzt, sagen wir mal, der eigentliche Höhepunkt. Aber gleich nach der Bedrängnis jener Tage wird die Sonne verfinstert werden und der Mond seinen Schein nicht geben und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und dann wird das Zeichen des Sohnes des Menschen am Himmel erscheinen. Also, Peter Thiel oder wer auch immer ist nicht der Antichrist und auch nicht der Messias. Weder noch. Weil das ist noch nicht passiert. Ja, wir sehen das nicht. Es ist noch nicht zu erkennen. Und im Lukas-Evangelium, das ist so ein Merkvers, ich denke, einige haben den schon auswendig gelernt, ja, Entschuldigung. Da steht da mittendrin, Lukas 21, das steht leider im Matthäus-Evangelium nicht, aber deshalb erwähne ich es dazu, ja, da steht auch in Vers 27, dann werden sie den Menschensohn mit großer Macht und Herrlichkeit sehen, nachdem eben die Himmelsgewölbe in Unruhe gekommen sind. Und dann steht da, wenn das alles anfängt, dann hebt euren Kopf hoch oder erhebt eure Häupter, das ist ein Auftrag an die Jünger, an uns, weil sich eure Erlösung naht. Dann steht sie unmittelbar bevor, dann ist sie bald erlebbar. Ja, das ist ein untrügliches Zeichen und dafür genügt nicht ein kleiner Komet, der irgendwo an der Erde 4000 Kilometer vorbeisaust. Das ist nicht das, was hier gemeint ist. Hier, das, was hier beschrieben ist, ist einfach mehr, ist mehr los und das Zeichen des Menschensohnes wird am Himmel erscheinen, für alle sichtbar. Was ist das Zeichen des Menschensohnes? Ich deute es mal nicht auf ein Kreuz, was jetzt von irgendwelchen Wolken am Himmel gezeichnet wird und jeder fotografiert das und stellt das auf WhatsApp. Denk nicht, dass das ist, sondern die Wolken. Mir kommt vor, die Wolke, ich weiß nicht, ob es eine besondere Wolke ist, aber die Wolke wird immer erwähnt mit der Wiederkunft Jesu und auch mit der Himmelfahrt Jesu. Und auch die Engel sagen ja, diesen Jesus, den ihr habt so gen Himmel fahren sehen, der wird genauso wiederkommen. Und das ist hier auch im nächsten Vers dann. Da wird das sein. Dann werden alle Stämme der Erde werden wehklagen. Sie werden den Sohn des Menschen kommen sehen. Es braucht kein Internet, kein Fernsehen. Alle Auslegungen habe ich schon gehört. In den 80er Jahren sagte man, ja, jetzt gibt es ja das globale Fernsehen und jetzt kann Jesus wiederkommen. Nein, er konnte schon immer wiederkommen. Er braucht das nicht. Er braucht auch kein Internet und jeder muss dann informiert werden. Jesus ist wiedergekommen. Alle Menschen, steht hier, werden ihn sehen. Und es gibt immer noch Menschen, die ohne Strom leben. Und, ja, also alle werden ihn sehen. Gott wird das hinbekommen. Er hat andere Möglichkeiten, bin überzeugt. Ja. Auf den Wolken des Himmels mit großer Macht und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel aussenden, Vers 31, mit starkem Posaunenschall und sie werden seine Auserwählten versammeln. Von den vier Winden her, von dem einen Ende des Himmels bis zum anderen Ende. Wir werden, wenn wir zu Jesus gehören, wenn er unser Herr ist, wenn er unser Retter ist, werden wir zu ihm hin versammelt. Da sind sich die Ausleger auch nicht einig. Ist das die Entrückung? Hier ist die Entrückung nicht separat behandelt. Hier ist sie so dargestellt und deshalb bleibe ich auch so bei diesem Text. Der Menschensohn wird wiederkommen. Wir haben hier, Jesus lebt. Und wir könnten das heute noch stylen, ja, und er kommt wieder. Ich hätte es Sprühfarbe und Rolle habe ich dabei, ja, wenn wir das, wenn das jemand will. Weil das ist das nächste Großereignis, das nächste geistliche Großereignis, ist, dass er kommen wird. Diese Punkte, das sind so die Merksachen. Seht zu, dass euch niemand verführt. Weder durch einen genauen Ablaufplan, wie alles passiert, den gibt es nicht. Es gibt ihn wirklich nicht. Auch wenn er im Internet steht. Auch nicht 30 Sekunden die Offenbarung entschlüsselt. Da habt ihr eh alle gelacht. Das ist ja so, wenn man die Offenbarung kennt, weiß man, die entschlüsselt niemand in 30 Sekunden und auch nicht in 30 Stunden. Ja. Seht zu, erschreckt nicht, was auch immer hier auf der Erde passiert. Und das große Thema der Offenbarung und das ja, Gott regiert. Erschreckt nicht, weil er regiert, weil er aufpasst. So sollte auch ihr, wenn ihr das alles seht, erkennen, dass es nah an der Tür ist. Und zwar nicht die Dinge, die die ganze Zeit geschehen, sondern es gibt ein paar spezielle Dinge, die wir noch nicht sehen. Wacht also, nah bei Jesus zu bleiben, ist eine gute Sache. Denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Deshalb seid bereit. Das sind die Aufforderungen in dem ganzen Text, die Jesus gibt. Ja. Denn in der Stunde, in der er es nicht meint, kommt der Sohn des Menschen. Nicht ausrechnen. Ja. Jesus sagt zwischendurch, er selbst weiß es nicht. Und weil, und jetzt kommt eine ganz krasse Überleitung, ja, dass die Mahlfeier ist ja auch ein Hoffnungsmahl. Jesus hat bei seinem Abschied, gleich zwei Kapitel weiter im Matthäusevangelium, hat er zu seinen Jüngern gesagt, ja, ich werde dieses Mal oder werde nicht mehr vom Weinstock, Gewächs des Weinstocks trinken, bis dass ich es neu feiern werde im Reich Gottes. Mit uns. Wir feiern, dass er wiederkommen wird. Wir feiern, dass er gesiegt hat. Wir feiern die Gemeinschaft miteinander und mit ihm. Und all das ist eigentlich auch in diesem Text. Und auch wenn es jetzt schon so lange dauert, wir glauben das immer noch und wir halten daran fest. Und wir feiern dieses Mahl mit Brot und Wein und Traubensaft, ja, beides vom Gewächs des Weinstocks, passt ganz gut. Wir feiern das, weil er gesiegt hat, und weil sein Sieg noch Auswirkungen haben wird. Ob wir das erleben, weiß ich nicht. Es kann sein. Und das sollen wir wachhalten. Deshalb gibt es auch keine Jahreszahl. Alle sollen bereit sein. Schon von immer her. Und jetzt danke ich noch dafür, für Brot und Wein. Und dann singen wir ein Lied, während ihr rauskommt und das nehmt. Und dann, wenn wir fertig gesungen haben, nehmen wir auch. Herr Jesus Christus, du wiederkommender Herr, dich beten wir an, wir freuen uns auf dich, wir danken dir, dass du uns festhältst, dass du die Deinen bewahrst, dass die Auserwählten nicht ja, weggebracht werden können, sondern dass du aufpasst auf uns. Danke, dass wir dich feiern dürfen, dich, unseren treuen, barmherzigen, gegenwärtigen Herrn, du bist der Sieger und du bleibst es. Danke, dass du bezahlt hast. Amen.